Jesus Christ Leichen in London am Wagen, bis eines Tages die Nachricht kam, wie der Prabhupada würde von San Francisco aus auf dem Heathrow Airport landen. Wir häuften uns alle in die Automobilien hinein und fuhren dann zum Airport. Die Maschine hatte aber Verspätung und so lagen wir so gegen 12 Uhr alle ausgebreitet auf den Sesseln des Flughafens, die schlafenden München. plötzlich hörte ich etwas, Prabhupada is coming. Und wachte mit allen anderen auf und ging dann dorthin, wo Srila Prabhupada rauskommen würde, nach dem Vorzeigen des Passportes bei der Immigration-Kontrolle. Und ich kann mich deutlich noch erinnern, dieser Stand war verhüllt durch ein paar Scheiben aus Milchglasse, das man dezenterweise nicht die einkommenden Fluggäste sehen konnte. Ich wartete davor. Plötzlich bemerkte ich hinter dem Milchglas eine Art Licht aus. Es sah aus wie die Sonne, die ihre Strahlen immer weiter verbreitete. Und ich dachte, Srila Prabhupada. Dann intensivierte sich plötzlich der Kirtan. Einige waren schon vorne wohl. Und das Licht wanderte in die große Wartehalle hinein und überflutete plötzlich die Wartenden. Und ich bemerkte, dass die Quelle dieses Lichtes ein kleiner älterer Herr war, der sehr klein in der körperlichen Statur auf mich wirkte. Und im gleichen Augenblick bemerkte ich den Widerspruch, dass eine unglaubliche Lichtbrühe und Kraft von ihm ausging, die also alle Devotees und auch die Flughafengäste in einer Art Bann zogen. Ich tat dann das, was ich nie zuvor möglich gehalten hatte, nämlich ich machte eine lang ausgestreckte Ehrbietung und wartete, dass Srila Prabhupada an mir vorbeigehen würde, sodass ich nicht durch den brennenden Dornbusch geblendet würde. Also ich hatte das von der Bibel in Erinnerung, dass man nicht in so ein Licht reinschauen sollte, was göttlich ein Ursprung zeigt. Ich wartete also und schließlich kam ich dann zögernd aus der Ehrbietung heraus und guckte so nach oben. Und das Erste, was ich bemerkte, war vor mir ein paar Romika-Haus-Puschen. Also voll gedacht, wer um alles in der Welt hat den Nerv, einen internationalen Fluch zu machen in Romika-Haus-Puschen? Und wusste dann, dass Prabhupada, die Frage war einfach zu beantworten, wo ein Transzendental ist. Und bemerkte dann Prabhupada vor mir stehen. Und als er mich anschaute, schien es mir, dass er mir in seinem Blick ein nicht ausbuchstabiertes oder nicht formuliertes Willkommen entgegensandte, als würde er jemanden, den er schon kennen würde, begrüßen. Dieser Eindruck verlässt mich nicht. Das ist der erste Eindruck, der kommt, wenn ich über Srila Prabhupada spreche, nämlich meine erste Begegnung mit ihm. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, denn ich werde über diese beiden Themen heute sprechen. Einerseits Srila Prabhupada fast kindhafte Unschuld und dass sich hinübersetzen über weltliche Konvention, dass ein Mönch, der völlig in der Transzendenz verankert ist, tut. Das andere Mal aber diese unglaubliche Kraft, die fast mystisch erscheint, das ist etwas, was mich persönlich an Prabhupada immer noch sehr fasziniert. Nun, heute Abend möchte ich gerne ein paar Facetten aus Srila Prabhupadas reichhaltigem Leben präsentieren. Es ist schwierig, das Leben einer befreiten Persönlichkeit zu beschreiben. Und deswegen möchte ich Ishwari bitten, vielleicht jetzt mich zu fotografieren, weil ich sonst abgelenkt bin und diese schwierige Aufgabe nicht erfüllen kann. Srila Prabhupada hat uns einen kleinen Hinweis auf seine Identität gegeben, indem er in einem der Bücher schrieb, dass es grundsätzlich zwei Arten von Seelen gibt. Die Nitya Siddhas und die Nitya Badas. Nitya Siddhas sind solche, die immer vollkommen sind und Krishna niemals vergessen. Diese ewig vollkommenen Seelen kommen zuweilen geschickt von Krishna selber zu den zweiten Arten von Seelen, nämlich den Nitya Badas, den Gebundenen, den Gefallenen, die kontrolliert sind seit unvordenklichen Zeiten von Maya, der Massenenergie. 1973 gab Srila Prabhupada hierüber einmal ein Interview. Der Reporter fragt ihn: Es scheint mir, dass Sie frei sind. Und so verstehe ich, dass Sie eigentlich nicht in dieses Leben in der materiellen Welt hätten kommen müssen. Aber es scheint mir auch, dass Sie hierher gekommen sind, weil Sie etwas tun wollten, weil Sie eine Aufgabe hatten. Und daraufhin antwortete Srila Prabhupada mit seiner sympathischen Selbstverständlichkeit, mit der er sich selbst in schwierige Themen hineinbewegt. Ja, es ist so wie bei Krishna. Er kommt und manchmal schickt er seinen Sohn oder einen großen Geweihten. Das liegt daran, dass die spirituelle Erleuchtung der gefallenen Seelen notwendig ist. Ich möchte jetzt im ersten Teil meiner Vorlesung gerne über Srila Prabhupadas Kindheit erinnern und dann langsam mit euch durch sein Leben hindurchschreiten, indem wir interessante Räume betreten werden, deren Inneres wir hoffentlich mit Faszination und Staunen betrachten können. Srila Prabhupada beschreibt seine Kindheit als eine Kindheit, die ganz und gar von Krishna umgeben war. Er sagt: Ich erinnere mich noch, wie ich als kleines Kind in meinem Bettchen lag. Wir sollten früh ins Bett gehen. Auf dem Kopfpflaster vor unserem Haus rasselten die späten Kutschen nach Hause. Dann kam mein Vater zurück, spät von der, er war ein Tuchhändler, und ich wurde aufgeweckt von dem feinen Klingeln einer Glocke. Mein Vater verehrte unsere Devis von Sri Sri Radha und Krishna und legte sie zur Nachtruhe nieder. Mein Vater sah dann, dass ich wach war, und er holte mich aus meinem Bettchen und gab mir und aß mit mir heiße Puris. Und dann schlief ich wieder ein. Srila Prabhupadas Vater war seinem Sohn sehr zugeneigt und empfing oft Heilige bei sich zu Hause, denen er alle einen Auftrag gab: Bitte segne meinen Sohn, dass er ein großer Geweihter von Srimati Radharani wird. Srila Prabhupada sagte, dass er immer große, wohlmeinende Freunde gehabt hatte. Einmal sein Vater, dann seinen eigenen spirituellen Meister und dann seine Schüler. Später hat sein Vater, wie es damals üblich war, eine Hochzeit für ihn arrangiert. Es war ein Mädchen, was nicht so schön aussah. Und Srila Prabhupada sagte: Ich muss ehrlich sein, ich mochte sie eigentlich nicht so gerne. Sie entsprach nicht meinem Geschmack. Doch sein Vater sagte zu ihm: Mein lieber Junge, du bist begierig, eine andere Frau anzunehmen, aber ich gebe dir den Rat, dass es dein großes Glück ist, dass du nicht zu angehaftet wirst an deine Frau und Familie. Das wird dir in deiner Zukunft helfen, spirituellen Fortschritt zu machen. Srila Prabhupada erinnert sich weiter an seine Kinder und wie sein Vater für ihn sorgte.
Ich lief durchs Haus, wir hatten immer genügend Mangos bei uns und so griff ich mir eine Mango und lief dann durch die andere Tür wieder raus. Es gab keine Knappheit. Seine Mutter lebte einfach nur, um ihn zu erhalten, sagte Prabhupada. Manchmal tat sie ein bisschen Spucke auf Prabhupadas Stirn, damit er ein langes Leben führen könnte. Sie war ein bisschen abergläubisch. Und einmal nahm sie den Schwur auf sich, so lange mit der linken Hand zu essen und nicht mit der rechten, bis Prabhupada sich bei ihr beschwerte, dass sie keine Kultur hätte. Dann so hoffte sich die Mutter, würde durch dieses Gelübde, was sie tat, mit der linken Hand zu essen, eine besondere Kraft auf Prabhupada niederregnen, die ihn erhielt. Prabhupada sagte in seinem Alter, wenn meine Mutter noch leben würde, würde sie einfach glücklich sein, dass es mir gut gehen würde. Das war die Beziehung. Nun, in seiner Krishna-Buch widmet Srila Prabhupada das Krishna-Buch seinem Vater. Er sagt, zu meinem Vater Gomohan De, einem rein geweihten des Herrn, der mich aufzog als ein Krishna-bewusstes Kind von Anfang an. Er lehrte mich, die Medanga-Trommel zu spielen. Er lehrte mich, Radha Krishna-Detis zu verehren und als Kindheitsspiel das Jagannath-Rathayatra-Wagenfest zu machen. In der Kindheit habe ich die Ideen von ihm aufgenommen, die später in meinem Leben verfestigt wurden. Also Srila Prabhupada wuchs also auf in einer Zeit oder in einem Leben, wo er von Anbeginn seines Lebens an Krishna verehrte und von Anbeginn seines Lebens im Krishna-Bewusstsein verankert war. Er schrieb in der Erläuterung zum 22. Vers des 6. Kapitels, in Indien gibt es viele solcher Acharya-Familien, doch weil es ihnen an angemessener Schulung und Ausbildung mangelt, sind sie heute nicht mehr das, was sie einmal waren. Durch die Gnade des Herrn gibt es jedoch immer noch Familien, die Generation für Generation Transzendentalisten hervorbringen. Und es ist zweifellos ein großes Glück, in solchen Familien geboren zu werden. Glücklicherweise hatten sowohl unser spiritueller Meister, Om Vishnupad Shri Sriman Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, als auch unsere Wenigkeit durch die Gnade des Herrn die Gelegenheit, in solchen Familien geboren zu werden. Und beide wurden wir von Anbeginn unseres Lebens im hingebungsvollen Dienst des Herrn geschult. Später trafen wir uns aufgrund der Fügung des transzendentalen Systems. Ne? Das ist also zu Srila Prabhupadas Kindheit eine kleine Kostprobe daraus. Srila Prabhupada traf seinen spirituellen Meister im Jahre 1922. Er ging damals mit einem Freund Narendranath Mullik über die Straße und erinnert sich. Mein Freund sagte plötzlich, es sei ein großer Heiliger in der Stadt, aber ich wollte nicht gehen, da ich so viele Scheinheilige gesehen hatte. Prabhupada hatte aus dem Fenster gesehen, wie sich ein Bettler, der vor seiner Tür in einer Wellblechvilla lebte, Wellblechvilla sagt man besser, das Safrangewand eines Sannyasi angezogen hatte, um so zum Betteln auszugehen. Das war seine Arbeitskluft. Weil er wusste, dass die Sannyasi viel also Spenden kriegen. Nicht? Und Prabhupada hatte diese Erfahrung und wollte, also Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, aus diesen Gründen nicht sehen. Aber er sagt, zum Glück zwang mich mein Freund zu gehen. Als er aus der Ehrbietung herauskam, die er von Kultur her Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur darbrachte, sagte ihm sofort sein spiritueller Meister, du bist ein gebildeter junger Mann, du solltest in die englisch sprechenden Länder hineingehen, um das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Srila Prabhupada fing sofort an zu argumentieren. Er war nämlich zu der Zeit ein Anhänger von Gandhi. Gerechtigkeitsbewegung. Und er sagt, wer wird auf unsere Botschaft, wer wird auf die Botschaft von deinem Sri Chaitanya Mahaprabhu hören, solange wir ein Land sind, was in Abhängigkeit von der britischen Krone lebt? Wir müssen zunächst einmal die politische Unabhängigkeit erreichen, dann hört man uns zu, was wir für eine Message haben. Und Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur sagt daraufhin, dass dies eine zeitlose Botschaft sei und dass man unmöglich auf die politischen Arrangierungen hören oder achten könne. Und Prabhupada stellte fest, natürlich widerlegte er mich. Ich möchte euch ganz kurz sagen, weil ich glaube, es ist wichtig, den Hintergrund von Prabhupada zu sehen. Er wurde erzogen in einer Schule der englischen Konolialisten, also das richtige Wort müsste man noch finden. Wollen wir das doch laut sagen?
Kolonialisten.
Genau, das kann ich, werde ich nie lernen. Erinnert sich einmal, dass der Professor, der ihn unterrichtete, zornig werde und sagte, ihr Inder, ihr werdet niemals die Unabhängigkeit bekommen, denn ihr seid nur geeignet zu arbeiten wie Esel. Das waren also die Leute, nicht? Prabhupada, als er fertig war mit seiner Ausbildung und ihm seine Schulurkunde gegeben werden sollte von dieser Schule mit einem großen Pomp, erschien Srila Prabhupada nicht, um sich abzuholen. Er dachte sich, die könnt ihr behalten. Das war so der Hintergrund, aus dem heraus er damals seinen spirituellen Meister traf und dann dieses Argument erhob, wir müssen erstmal die politische Unabhängigkeit erreichen. Srila Prabhupada hatte noch mehrere Male Gemeinschaft mit Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Zwar zu einem Zeitpunkt, als die Institution von seinem spirituellen Meister durch erhebliche innere Schwierigkeiten hindurchging. Damals hatte Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur einen prachtvollen Marmortempel in Kalkutta gebaut, hatte dann aber gemerkt, dass die Schüler eigentlich nicht reif waren und noch nicht seine Botschaft verstanden haben und sich stritten um die besten Räume in diesem Tempel. Und er sagte dann folgenschwere Worte, er sagte, die Schüler kämpften in den Zimmern, es wird ein Feuer geben in der Maat, das heißt in dieser Tempel, Ansammlung von Tempel, aufgrund von Streit. Wenn ich gewusst hätte, dass das kommen würde, dann hätte ich sofort das Marmor von den Wänden genommen, als es noch möglich war, und es verkauft und dann Bücher davon gedruckt zum Nutzen der Menschheit. Dann sagte er zu Srila Prabhupada, wir gingen im Radakund spazieren, wenn du jemals Geld bekommst, dann drucke Bücher und verteile die. Zwei Wochen vor Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs Wegscheiden, er hatte sich zurückgezogen in Puri am Ozean, schrieb Srila Prabhupada ihm einen Brief. In diesem Brief, der ist sehr wichtig, sagt er, du hast so viele Schüler, ich bin einer von ihnen. Ich bin aber nicht Sannyasi, ich bin in Familienverpflichtung fest. Wie, sage mir, wie kann ich dir dienen? Und Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur schrieb zurück, ich bin mir total sicher, dass du in Englisch unsere Gedanken und Argumente erklären kannst, sodass die Menschen, die nicht die Sprachen der anderen Mitglieder verstehen können, eine Möglichkeit bekommen, dieses Wissen zu erhalten. Das wird gut für dich sein und auch für deine Zuhörerschaft. Ich habe jede nur erdenkliche Hoffnung, dass du dich in einen sehr guten englischen Prediger umwandeln kannst und der Botschaft dienst, der Welt einen Eindruck von Lord Chaitanyas Lehren zu geben. Das sollte für die Menschen in der Allgemeinheit sein, für die Philosophen und auch für die religiösen Menschen. dieser Brief kam an und kurze Zeit danach gab Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur seinen Körper auf. Srila Prabhupada hatte diese Unterweisung, er hatte die Einweihung durch seinen spirituellen Meister erhalten und Unterweisung wurde jetzt in ihm immer reifte heran, bis er schließlich die Lebensstufe der Entsagung annahm. Srila Prabhupada reiste in seinem Haushälterleben als Apotheker durch Indien und war damit beschäftigt, Medizin oder Arzneien zu verbreiten und verbrachte 20 Jahre seines Lebens in Zügen. Stell dir das mal vor. Er duschte in Zügen, er chantete in Zügen. Und er sah so die Menschheit an sich vorbeiziehen. Er sah verschiedene Landstriche an sich vorbeirasen. Er sah, dass er wenig Zeit hatte in dieser Welt der Veränderung. Und so, in dieser Zeit hatte er zwei Träume von seinem spirituellen Meister. Er kam in der Nacht ganz kurz zu ihm mit dem Sanyasdanda, ist dieser Stab der entsagten Mönche, und reichte ihm stumm den Stab. Prabhupada drehte sich um. Er war entsetzt. Das war die Aufforderung, das Familienleben zurückzulassen. Irgendwann einmal kam es dazu, dass seine Frau, die von den englischen Lebensgewohnheiten angezogen war, sein Bhagavatam zu einem Teeladen gab, so als Leihgabe, dafür dann einen Geldnamen, und das würde dann zurückbezahlt werden, um das ein Pfand. Ja. So, Srila Prabhupada kam nach Hause und wollte sein Bhagavatam lesen. Prabhupada stand damals jeden Tag um 3 Uhr auf, chantete und verehrte Krishna den ganzen Morgen und ging dann ins Apothekerleben, und abends dann machte er Programme bei sich zu Hause oder spielte die Medanga in den Tempeln. Er war der Medanga-Schüler in der Gaudiya-Mathe. Er kam also dann abends von zurück, bevor er in den Tempel ging, oder wollte das Bhagavatam lesen. Seine Frau sagte ihm dann, sie hätte das für Teebiskuits als Pfand gegeben, denn man muss den Tee ja mit Biskuits essen. Und Srila Prabhupada, da war eine lange Geschichte davor gewesen, fragte sie dann, Tea or me? Weil er war sehr entrüstet, dass das Bhagavatam, die Inkarnation Krishnas als Literatur, als Pfand für Teebiskuits, schwarzen Tee, gegeben worden. Und die Frau dachte so im Scherz, Tee! Und dann ging Srila Prabhupada am nächsten Morgen zum Bahnhof, wie es oft als Kind getan hatte. Seht mal, wie der Krishna das arrangierte. Da stand, wie es oft als Kind getan hatte, vor dem Fahrplan, um den Zug zu finden, der nach Vrindavan reiste. Das ist ein heiliger Ort in Vrindavan, in Indien. Den traditionell in der Vaishnava-Tradition Geweihte aufsuchen, um ihr Leben ganz in Krishnas Dienst zu stellen. Und er sah einen Zug, seine Hand ging in die Tasche hinein, kam raus mit genau dem Rupi-Betrag, der nötig war, um die Fahrkarte einzulösen. Und er fuhr nach Vrindavan, um nie wieder zurückzukehren. Das sind so ein paar Stationen, bis zu Srila Prabhupada Sanyas Einnahme. Prabhupada schrieb später über Vrindavan: Die Herrlichkeiten von Krishna kann niemand verstehen. In ähnlicher Weise hat auch Vrindavan unbegrenzte Kraft. Das Land, das als Vrindavan bekannt ist, hat unbegrenzte Kraft. Wenn du nach Vrindavan gehst, wirst du unbegrenzte Kraft der spirituellen Atmosphäre begegnen. Du wirst heute noch so viele Heilige sehen und so viele Weise, die Vrindavan Dham verehren. Genauso wie Krishna verehrenswert ist, so ist auch sein Ort Vrindavan verehrenswert. Noch später schrieb er, was das Ziel eines Menschen ist, der nach Vrindavan geht. Indem er nach Vrindavan geht, wirst du den Anstoß bekommen, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. So weiter. So, in Vrindavan war Srila Prabhupadas Leben sehr, sehr einfach. Wir konnten glücklicherweise ein Buch finden, wo Srila Prabhupada so seine Geldbewegung eingetragen hat. Das ist unglaublich so. 25 Paisa für Blumenkohl. 5 Paisa, also das sind weniger als Pfennigbeträge, für eine Rikscha. Er lebte also unglaublich karg und entsagt, zurückgezogen von der Welt. Leute, die ihn in Vrindavan gesehen haben, haben berichtet, dass man ihn morgens immer sah, wie er die Tempel besuchte und abends auch und wie er lange vor den Devis stand und betete. Tagüber war er in einem kleinen Raum im Radha Damodar Tempel, wo er die Bücher übersetzte. Prabhupada begann nämlich, sich auf seine Mission vorzubereiten. Er hatte sich schon vorher vorbereitet, aber er stellte jetzt die Bücher zusammen. Das Bhagavatam schrieb er, mit dem er dann schließlich nach Amerika aufbrach. Srila Prabhupada war in dieser Zeit, wir können uns das nicht vorstellen, er schrieb Bücher auf die Rückseite von Seiten, die er aus der russischen Botschaft holte. Auf der anderen Seite war also Sputnik so und so ist gerade gelandet und so weiter. Da schrieb er seine Bücher hinein. Er war in einem staubigen kleinen Raum und schrieb und rührte die Trommel, die das Ohr der ganzen Menschheit erreichen würde. Er schrieb dort unglaublich intensiv. Einmal sagte er zu einem, der ihn besuchte, die ganze Welt, Herr Dr. Mishra, wartet auf unsere spirituelle Revolution. Das war Srila Prabhupada, der diese Visionen bedarf, hatte den Auftrag seines spirituellen Meisters. Obwohl er äußerlich sehr karg aussah, schrieb er darauf sein Magazin Back to Godhead und dazu gleich eine Liste, also 5000 Ausgaben des Back to Godhead sollten an die deutschen Politiker geschickt werden, 500 nur an die Afghanistanen, die Afghanen, und an Amerika 10.000. Und da hatte er also einen Plan. Es ist so unglaublich sympathisch, wenn man das sieht, wie ein reiner Gottgeweihter eben schon, sagen wir mal, eine Sicht hat, die ihn in eine Zukunft hinein trägt. Das nicht Materialismus nach den Staaten spendieren und fuhr auf dem Frachtschiff Yaladuta eine 30-tägige Seereise nach Amerika. In dieser Zeit hatte er ein Herzversagen, einen Herzangriff und dachte, wenn das nochmal kommt, er lag da, war stark in seiner Kajüte, paralysiert, wenn ein zweiter kommt, werde ich es nicht überleben. Plötzlich, so schreibt so sagt Prabhupada, sah ich an der anderen Seite der Kajüte Krishna. Und er kam rüber, legte seine Hand auf meine Brust und fing an, sie mild zu massieren. Und da sagte Krishna, dann sagte ich, Krishna, wenn du mich jetzt nehmen willst, tu es, aber ich habe noch nicht den Auftrag meines spirituellen Meisters erfüllt. Da sagte Krishna, mach dir keine Sorgen. Tu einfach den Auftrag deines spirituellen Meisters erfüllen. Ich werde mit dir sein. In diesem Augenblick verwandelte sich die Vision. dann schließlich, er schrieb daraufhin ein Gedicht. Heute kam die Erinnerung an dich in sehr intimer Weise zu mir. Ich hatte eine große Sehnsucht nach dir, Krishna, und rief dich. Ich bin dein ewiger Diener und deswegen wünsche ich mir deine Gemeinschaft so sehr. O Krishna, ohne dich kann überhaupt nichts zum Erfolg kommen. Er landete dann in New York im Hafen. Er beschreibt, dass er gar nicht wusste, ob er nach links gehen sollte oder nach rechts. Er kam dann irgendwie zum Busbahnhof an und da war ein Reiseagent, der so in der Reise half und half ihm durch das Gewirr der Busse den Bus zu finden, der ihn zu seinen Sponsoren brachte, nach Butler, in einer Stadt unweit von New York. Er lebte dort als Gast von Gopal und Sally Agrawal. Gopal Agrawal war sein Sponsor, der hatte den Sponsorenbrief nach Indien geschickt, ich nehme den Swami auf bei mir. Und Sally war seine amerikanische Frau. Und Sally erinnerte sich, er war der unkomplizierteste Gast. Er saß im Wohnzimmer und wenn immer ich keine Zeit für ihn hatte, chantete er. Ich nannte ihn bald Swami Jesus, weil er so ein Heiliger war. Und er war dabei, er war es, der unserem kleinen Sohn Britsch das Gehen beibrachte. Und wenn er lächelte, war sein Lächeln so wie der Ozean. So ähnlich ist Tali, Prabhupada. So, Prabhupada kam dann nach New York und bekam nach einigen Umwegen eine AIR-Wohnung. Das ist eine AIR-Wohnung. Das heißt Artist in Residence. Das waren also so Speicher oben auf den Häusern, die ganz geräumig waren, wo die ganzen Künstler hereinkamen und ihre Gemälde malten. Und eines, ein gewisser Herr Paul, bot Srila Prabhupada nach längerem Irreisen diese seine Wohnung an, mit ihm zu teilen. Und Prabhupada lebte dort. Und Mukunda Goswami erinnerte sich, als er ihn sah. Ich hatte von ihm gehört und kam durch die Dunkle und warf dann einen Stein an sein Fenster und er kam die Treppen herunter und öffnete die Tür. Er schien die Ruhe selbst zu sein. Und dann geleitete er mich nach oben, wobei er zwei Treppenstufen auf einmal nahm. Einmal kam ein Reporter herein von der East Village Other. Ich sah dort alle Arten von Hippie-Leuten. Jeder war für sich. Manche starrten die Decke an. Keiner notierte, also sah mich. Und schließlich hinter einem Vorhang sah ich Swami Prabhupada. Er saß dort und es war klar, er war von einer anderen Welt. Der Reporter fragte jetzt Prabhupada, was machen denn die Leute da? Prabhupada sagte, ich weiß es nicht und sie wissen es auch nicht. Prabhupada sah also sehr nüchtern aus. Ein Freund hatte dem Reporter gesagt, geh da hin zu diesem Swami. Der Swami dort wird, glaube ich, eine große Weltreligion starten. So, Prabhupada musste dann diesen Artist, Prabhupada hielt dort Treffen ab, ja. Viele Künstler kamen zu der Zeit, manche mit Saxophonen und verschiedenen Gitarren und Trommeln und das Hauptprogramm war damals für 2 Stunden Chanten. Und die genossen einfach den musikalischen Aspekt dazu, denn es waren hauptsächlich Hippies. Ihr müsst verstehen, Amerika zu der Zeit war in einer ganz besonderen Situation. 1940 war der Krieg vorübergegangen und die Leute waren daran interessiert, wirtschaftlichen Fortschritt zu machen. Und 1950 war kein Interesse für spirituelles Leben da. Aber 1960 begann die Gegenkultur. viele Leute hatten genug von den materialistischen Werten der amerikanischen Gesellschaft und zogen einfach auf in die Bereiche des Unergründlichen. Sie gingen durch die Türe der Wahrnehmung, wie Aldous Huxley schrieb, in die Bereiche des mystischen Erlebens, des nicht materiellen Erlebens. Ich könnte jetzt anfangen zu schwärmen, weil das meine Zeit war. Und das waren so die Werte, das gibt es heute auch nicht mehr. Aber heute ist das alles vergangen. Und ich bin vielleicht auch zu alt geworden, um Techno zu lieben und solche Sachen. So, Srila Prabhupada bekam dann einen kleinen Storefront, einen kleinen Laden. Heute haben wir ihn auf Video gesehen. Unser Freund Pete hatte ihn besucht, diesen Laden, und eine Videoaufnahme mitgebracht. Es war echt nice, wäre das gewesen, den zu zeigen. Matchless Gift hieß der. Geschenke, die man nicht bezahlen kann. So hieß der Laden. Das war aber von früher. Das blieb dann so erstmal. Und da hielt Srila Prabhupada in der 26th Second Avenue seine Programme ab. Drei Dinge treten hervor in dieser Zeit. Er war für alle zugänglich. Srila Prabhupada sagte, dass er damals in New York eine Art spirituellen Kindergarten aufmachte. Kindergarten of Spiritual Life, sagte er einmal. Und das dritte war, dass er die essentiellen Dinge der Vedas ganz einfach gab. Chantet Hare Krishna, isst Prasadam und predigt Krishna-Bewusstsein. Dabei legte er viel Wert auf Kirtan. Prabhupada hatte in Angrenzung an den Laden noch eine Wohnung gemietet, und morgens trafen sich die Devotees und machten Kirtan. Einmal träufelte das Wasser dann durch die Decke herein auf die Devotees, und es klingelte Sturm an der Tür. Prabhupada machte die Tür auf, freundlich wie immer, und da stand einer im Pyjama. Man, you are getting on my nerves! Du gehst mir auf die Nerven. Prabhupada ging hier zurück. Da war einer in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und er hatte nämlich noch nicht einmal die Zähne geputzt. Nicht? Also das war, Prabhupada hatte dieses Kindhafte an sich. Dieses ja, das ist eine Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und nee. Also Prabhupada blieb, das ist mir sehr wichtig zu schildern, immer diese für den Materialisten nicht definierbare Persönlichkeit, die einfach in einer anderen Wirklichkeit, nämlich in Krishna, ruht und weilt. Jeden Abend machten sie den im Laden Kirtans, und es wurde wohl sicher mal laut. Und vor der Tür, das hört man in den ersten Tapes gemacht wurden, manchmal musste Prabhupada die Tür offen lassen, weil es so heiß war. Und da hörte man die kleinen Puerto Rico-Jungs squeaken und ja, nicht davor. Und einmal war es sehr laut, und plötzlich klirrte die Scheibe. Brahmananda rief raus und kam zurück. Die Scheibe ist zerbrochen, Prabhupada. Ist das Maya? Und Prabhupada sagte, Maya ist in der Scheibe und außerhalb der Scheibe. Also ist innerhalb des Ladens, nicht der Scheibe, ist innerhalb des Ladens und außerhalb des Ladens. So wie du Krishna vergisst, Hare Krishna zu chanten, dann ist Maya da. Nilian Smart, ein Religionswissenschaftler, hat es mal beschrieben. Diese scheinbar ausweichende Natur des Heiligen, der in einer anderen Wirklichkeit liegt und also ist und uns auf diese Wirklichkeit hinweist. Das ist sehr wichtig. Prabhupada gab dort Vorlesungen, und es ergab sich wunderbare Situationen. Es war ja ein ziemlich wildes Viertel. Einmal kam Betrunkener rein, stürmte mit schmutzigen Schuhen durch, ging in das kleine Klo und brachte Klopapier an. Prabhupada schaute ihn so an. Und dann sagt ihr, seht, sogar ein Betrunkener kann Krishna dienen. Völlig transzendental, ne? 2,5 Stunden chanteten die Devotees da. Stellt euch das mal vor, wenn wir heute 2,5 Stunden chanten, dann denken wir, das ist viel. Aber das war jeden Tag so. Dann hat Prabhupada die Hände so gemacht und dann haben alle angefangen, um Swami einen Schritt zu tanzen. Und danach gab er, und dann fing er an, eine Vorlesung zu geben, und dann gingen viele raus, weil die nicht philosophisch waren und sich nicht konzentrieren konnten. Einmal, also da waren viele, so, die Drogen nahmen, und einmal in so einer, gab es so eine typische Situation, da rief plötzlich ein Gast von hinten, das war so wahnsinnig eng wie hier, der so emotionale Probleme bekam, wenn es eng war, dass du gibst, wenn man Drogen nimmt. Nicht? Ich fühle mich so in der Box drin. Also so eingeengt. Prabhupada sagte, du lebst in einer Box, die in einer Box ist. Damit meinte er, dass die Seele schon mal eingeboxt ist im Körper. Und der Körper jetzt nochmal eingeboxt ist im Raum. Und zur gleichen Zeit hatte Prabhupada jedoch eine unglaublich weite Mission. In einer Vorlesung, die er zu der Zeit gab, ich möchte sie euch mal vorlesen, sagte er, auch ihr könnt ein Brahmana werden. Ihr könnt ein großer Geweihter von Lord Krishna werden. Nein, du. Du kannst ein Brahmana werden, du kannst ein großer Geweihter von Lord Krishna werden. Du kannst der spirituelle Meister der Welt werden.
Obwohl gerade die Hippies in den Jeanshosen.
Ich denke, ihr solltet das Ganze ernsthaft nehmen. Ich bin schon ein alter Mann. Ich kann jeden Augenblick weggehen. Zumindest einige von euch sollten diese Wissenschaft verstehen. Nehmt diese Wissenschaft an und werdet die zukünftige Hoffnung dieses Landes und der ganzen Welt. Das ist meine Bitte an euch. Ihr solltet diese Chance wahrnehmen und ein spiritueller Meister werden für alle Menschen. Vielen Dank. Prabhupada erinnert sich an diese Tage mit Sympathie und sagt, those were happy days. Das waren glückliche Tage. Denn zu der Zeit war Prabhupada völlig abhängig von Krishna. Nicht von einer Organisation, die er ja nach und nach und nach erweiterte und das Leben gründete. So, Prabhupada ging zu der Zeit auch mit den Devotees raus in den Temple Square Park, chantete dort für lange Zeit. Viele Leute kamen, sangen mit, spielten mit Musikinstrumenten mit und kamen dann einmal, wurden sie dann immer eingeladen. Da war ein bestimmter Hippie, Alphons hieß der, der sich bewährte, der sich auf die Liste, der kandidierte für die Präsidentschaft. Das war die damalige Zeit. Also ich sage es nur, weil ihr alle seid junge Leute. Und lud dann als Wahlkampagne zu einer Love and Peace Party ein. Er kam schließlich vor Srila Prabhupada auf die Bühne, sein Gesicht war golden und da waren Sterne drauf und sagte, also wählt mich. Ich gebe euch die Zukunft, die ihr so sehr wünscht. Und alle waren begeistert. Prabhupada hielt sich da aber nicht gerne auf, sondern ging nur kurz hin, chantete den Hare Krishna Mantra, ging weg. Und als er zu Hause war, lachte er und sagte, was für ein Nonsens. Der ist ja noch nicht mal alt genug, um Präsident zu werden. Und nahm die Hände ins Gewicht oder das Gewicht in die Hände und sagte, es ist das dunkelste Kali-Yuga. So, Srila Prabhupada eröffnete dann einen Tempel in San Francisco, ich will da mal schnell weitergehen, und begann dort mehrere Schüler auch anzunehmen. Diese ersten Schüler waren aber wahnsinnig undiszipliniert. Wenn Prabhupada aus seiner Wohnung zum Tempel ging, kam er regelmäßig an einem Donutladen vorbei. Ich weiß nicht, ob es sowas an Deutschland gibt. Donut? Kringel. Frag dich, wie heißen die? Deutsch. Kringel, so Kringelladen. Die Kringel konnte man mit Eis essen. Und da waren immer viele seiner Schüler in diesen Läden. Und wenn Prabhupada vorbeiging, tauchten sie unter die Tische. Weil die waren noch sehr angehaftet an Klingelessen. Prabhupada hat zu der damaligen Zeit gesagt, im Rückblick, wenn ich euch damals die ganzen regulierenden Prinzipien erzählt hätte, wäret ihr in Ohnmacht gefallen. Srila Prabhupada hat also seine ersten Schüler richtig aus dem Sumpf gehoben. Das zeigt seine Barmherzigkeit. Er arbeitete sehr, sehr stark. Satswarup Maharaj erinnerte sich, gerade vorgestern hat er Vorlesung vorgestern gegeben, und da sagt er, Prabhupada ging mit den Devotees raus in den Topics Square Park und sang für 2,5 Stunden angestrengt den Hare Krishna Mahamantra. Prabhupadas Vertrauen war nämlich ganz darin, dass Krishna in Form der transzentralen Klangschwingung das Herz auch der bedingtesten Seelen läutern würde. Prabhupada arbeitete so hart, dass er eines Abends die Treppe hochging und dann nach hinten fiel, in die Arme von Kirtananda, der ihn gerade noch halten konnte. Er hatte seinen nächsten Herzattacke gekriegt. Er war paralysiert, er musste ins Krankenhaus gebracht werden und eine Art Notversorgung wurde auf dem im Operationssaal gemacht, sollte gemacht werden. Plötzlich klingelte das Telefon im Tempel, der die Devote, der Abnahme hier hatte, den Chefarzt am Hörer. Wann hört denn der alte Mann auf zu murmeln? mit anderen Worten, die Anästhesie, und das ist Betäubung, wirkte nicht. Prabhupada chantete weiter. Prabhupada kommentierte. Manchmal fragen sich die Bodhis, wie kann es sein, dass Krishna seinen reinen Gottgeweihten, der so reingeht und die Menschheit erhebt, in solche Schwierigkeiten geht, dass er ein Herzangriff hat. Und die Antwort hat Prabhupada einmal gegeben. Kohle wird durch den Druck des Berges so zusammengedrückt, dass es Diamant wird. So verschönert Krishna oder verherrlicht Krishna seinen Devotee, indem er ihn zum Teil durch Schwierigkeiten durchschickt. Und Prabhupada kommentierte dann diesen Herzangriff einmal so: Wenn es einen Kampf gibt zwischen zwei kriegerischen Parteien, wird es manchmal Niederschläge geben. Damit muss man rechnen. Euer Land und die westliche Welt ist ziemlich im Griffe von Maya und den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit. Ich habe den Krieg erklärt gegen diese Maya und das war eine Riesenschlacht. Maya sah, dass ich ein wenig Erfolg hatte in einem Jahr, dass ich so viele ernsthafte Anhänger bekam wie ihr selbst und andere. Es war eine große Niederlage für die Aktivitäten Mayas. Dass die Westler illicit Sex aufgeben, Berauschung, Fleischessen und Glücksspiel, ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für Maya. Deswegen nutzte sie mein Alter aus und gab mir einen Todesschlag. Aber Krishna rettete mich. Deswegen sollten wir Krishna mehr loben als. Deswegen sollten wir Krishna danken und nicht Maya loben. Was meine gegenwärtige Gesundheit betrifft, geht es mir langsam besser. So wie ich ein wenig fit bin, werde ich zum Schlachtfeld zurückkehren und in eurer Mitte sein. Prabhupada erholte sich nicht nach diesem Herzangriff oder Herzinfarkt. Er versuchte sich zu kurieren im New Jersey Strand, aber es war so bewölkt und er sehnte sich nach der Sonne, die seine Herzkraft gab. Er floh dann von San Francisco und viele Devotees wollten an dem letzten Abend, wo er einen Vortrag gab, eingeweiht werden. Und Srila Prabhupada nahm sie an. Er stellte damals meistens nur zwei Fragen. Wer bist du? Und wer ist Krishna? Und wenn der Betreffende sagte, ich bin eine spirituelle Seele, ein Teil Krishna, und Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes, war geeignet. Der Standard veränderte sich unglaublich in der Zukunft. Aber Srila Prabhupada hatte etwas vor. Er wollte eine spirituelle Bewegung verbreiten und brauchte Helfer. Helfer, die sich verpflichteten. So, die Devotees sagten, wir begleiteten Swamiji zum Flughafen. Wir dachten, dass wir ihn nie wieder sehen würden, dass er nach Indien gehen würde, um zu sterben. Das war so 69. Seine Schüler umarmten ihn alle und er täschelte die Frauen auf den Kopf. So. Ein Devotee sagte einander, Prabhupada rief mich und umarmte mich ganz stark. In dieser Flughafenszene brachte er unsere ganze Liebe zu ihm zum Vorschein. Die Devotees weinten und flog dann über New York nach Vrindavan, um, wie er sagte, entweder den Körper aufzugeben oder um gesund zu werden. Und Prabhupada kam danach dann zurück. Er schrieb schon von Vrindavan an, keine Angst, ich werde bald in eurer Mitte sein, aber er hielt sich längere Zeit dort auf und dann kehrte er zurück und als er zurückkehrte, da sah er eigentlich zum ersten Mal, dass der Samen, den er gesehen hatte, in das Herz der ersten Schüler aufgegangen waren. Es waren neue Zentren entstanden, die Schüler hatten für sich selber Verantwortung und Initiative angenommen. Sie beugten Srila Prabhupadas Programm, sie chanteten den Heiligen Namen in großer Überzeugung und großem Enthusiasmus. Es waren viele neue Gottgeweihte da in den Tempeln, die warteten auf Srila Prabhupada und es war tatsächlich gegangen. Das Experiment war geglückt. Aus Menschen, die völlig bedeckt waren von den Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft, so wie wir auch, war tatsächlich etwas geworden durch die Kraft der spirituellen Energie. Das ist sehr, sehr wichtig, denn Prabhupada hat an dem Zeitpunkt mit dieser Sicht eine ganz neue Strategie, kann man sagen, entwickelt. Prabhupada schickte nämlich die Devotees aus, Tempel zu gründen. Er schickte dann auch Devotees nach, und damit möchte ich dann enden, nach Europa, drei Haushälterpaare. Srila Prabhupada hat sehr in seine Haushälterpaare vertraut und hat einmal einen Brief geschrieben, als er zu einer Vorlesung nicht kommen konnte, da ließ er einen Devotee die Vorlesung geben, die er aufgeschrieben hat. Meine lieben amerikanischen Jungen und Mädchen, ihr solltet alle heiraten, um friedlich zu werden und ein symbioses Leben zu führen. Und er setzte viel Vertrauen in seine Haushälter, die dann raus nach London zum Beispiel reisten in diesem Fall. So, nimmt noch bitte eine kleine, ich sehe, dass manche von euch schon anfangen an ihre Zelte zu denken und sich zu fragen, ob die wohl noch stehen oder von der Sintflut ins Dorf geschwemmt worden sind. Also sammelt euch nochmal, denn dies ist jetzt noch ein wichtiger Punkt. Übrigens, sie stehen noch alle, also man kann sich konzentrieren. Damals ging Prabhupada in, das ist unglaublich. Actually, im Chaitanya Charitamrita wird beschrieben, wie Lord Chaitanya Mahaprabhu predigte. Er umarmte einfach die Leute, die er auf der Straße traf, und die bekamen dann die Krishna Shakti, eine spirituelle Energie, die sie mit einer spirituellen Elektrik erfasste, worauf sie ermächtigt waren, wunderbare Dinge zu tun. Jeder, der mit ihnen in Kontakt kam, chantete den Hare Krishna Mahamantra. Und Prabhupada, als er diese Strategie änderte und Leute losschickte und die er geschult, ein wenig geschult hatte und ermutigt hatte, hat also Ähnliches gemacht. Er traf dann sich mit diesen drei Haushälterpaaren und die fragten ihn, Prabhupada, kannst du uns, wenn wir jetzt, bevor wir nach London gehen, noch eine spezifische Unterweisung geben? Prabhupada lächelte daraufhin und sagte, ich möchte euch eine Geschichte aus dem Film erzählen mit Charlie Chaplin. Einst ging Charlie Chaplin im Frack zu einem Tanzball und setzen sich auf die Bank nieder, auf die Jungs festen Klebstoff gestreift haben. Also aufstand, riss seinen Schwalbenschwanz hinten auf, und was er jedoch nicht merkte. Er tanzte dann und jeder schaute ihn an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist mir auch immer so gegangen, wenn ich in vornehmer Gesellschaft in meiner ungewöhnlicher Kleidung kam im weltlichen Leben. Gucken die mal so. Das wäre man gar nicht, weil man nicht entsprechend angezogen ist. Und Charlie Chaplin wusste nicht, warum sie jetzt alle guckten, und ging dann in die Garderobe hinein und sah im Spiegel, dass sein Schwalbenschwanz halb aufgerissen war. Da nahm er den Schwalbenschwanz und riss ihn bis zum Kragen auf. Ging zurück zum Tanzen und tanzte ganz jubilös weiter. Die Leute dachten daraufhin, dass der so gut drauf liegt. Drauf ist, liegt an seinem ungewöhnlichen Schwalbenschwanz. Daraufhin gingen sie auch alle in die Garderobe bei der nächsten Pause und rissen sich auch den Schwalbenschwanz auf. Und dann fing Prabhupada an zu lachen, und die Devotees lachten mit, aber verstanden überhaupt nichts. Und noch im Flugzeug fragte ich, was hat Prabhupada damit gemeint? Ich meine, wir gehen jetzt nach England, ein Land, was wir noch gar nicht kennen, und wollen das Krishna-Bewusstsein da begeben. Später wurde es ihnen klar, man muss überzeugt sein und enthusiastisch für das, was man tut, dann werden die anderen folgen. Vielleicht hilft das euch. So, Srila Prabhupada hat dann eine Riesenbewegung gestartet von London, da kamen dann die Beatles dazu. Prabhupada kam später nach London gereist und wurde in John Lennons weißen Mercedes abgeholt. Gleich gekarrt zu John Lennons, das ist ein Schlagersänger, zu Tittenhurst anwesend, und hat dort dann gelebt, und die Beatles kamen jeden Tag und hörten von ihm spirituelle Unterweisungen. Bis Prabhupada sagte zu George Harrison, der war am interessiertesten, du solltest eine Platte über Krishna rausbringen. Und George sagte, besser ihr singt, ihr seid mir überzeugt. Dann wurde der Hare Krishna Mahamantra aufgenommen. Eine Platte, die bald Nummer 1 wurde in der GBC Hitparade. GBC, sag ich mal. BBC. In der BBC Hitparade. Und auf Platz 3 in Deutschland kam. Ich habe das regelmäßig auch gehört zu der damaligen Zeit, war ich noch im weltlichen Leben versunken und hatte immer Lieder aufgenommen vom Radio, um sie im Tonband dann zu hören und die ganze Zeit materielle Klangschwingung zu haben. Und jedes Mal, wenn der Hare Krishna Mahamantra reinkam, habe ich den nochmal aufgenommen, obwohl ich den schon 20 Mal hatte. Und wir haben dann damals in der Zeit, nur dass ihr es wisst, wenn wir uns getroffen hatten, jeden Abend hat man sich getroffen, das war damals die Zeit. Und bevor haben wir immer den Hare Krishna Mantra gesungen, eben was die Beatles taten. All you need is love, Hare Krishna. Und so weiter. Also so war das in der. So hatte ich.